SWR aktuell, Klimazentrale Spezial.
Hallo zusammen zu dieser Spezialausgabe der Klimazentrale. Ich bin Tobias Koch und normalerweise sitzt mir ja Werner Eckert, der SWR-Umweltkorrespondent, gegenüber. Und wir beide sprechen in unserem Podcast über Umwelt- und Klimathemen. In dieser Folge ist alles ein bisschen anders. Werner ist in Heilbronn beim SWR-Aktuell-Korrespondenten-Talk. Ohne mich, dafür aber im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Live aufgezeichnet mit Publikum geht's jetzt in dieser einstündigen Spezialfolge ums Klima natürlich und die Frage, können wir die Welt retten? Auf die Antwort darauf bin ich sehr gespannt und wünsche viel Spaß beim Hören.
Vielen Dank, guten Abend, herzlich willkommen im Science Dome der Experimenta. Ist das Wetter oder der Klimawandel? Wenn im Sommer die Sonne wochenlang auf uns herunterbrennt, keine Wolke am Himmel zu sehen ist, die Natur immer trockener wird und dann plötzlich wie aus heiterem Himmel die Wolken quellen und sich die Schleusen am Himmel öffnen, Regenmengen auf uns herabprasseln, innerhalb von 24 Stunden, die sonst normalerweise über mehrere Monate verteilt fallen. Fakt ist, meine Damen und Herren, das Wetter hat sich verändert auf unserem Planeten. Seit 1980 hat sich die Durchschnittstemperatur global um etwa 1 Grad erhöht. Nun mögen Sie sagen, das ist nicht besonders viel, aber einen solchen Anstieg in so kurzer Zeit, den hat es, seitdem es Datenaufzeichnungen darüber gibt, noch nicht gegeben. Und seit 2010 haben wir die 5 wärmsten Jahre auf diesem Planeten gehabt, seitdem die Meteorologen Wetteraufzeichnungen machen. Und die Auswirkungen, die bekommen wir weltweit zu spüren. Was bedeutet extremes Wetter für unseren Alltag? Welche Herausforderungen kommen da in den kommenden Jahren, in den kommenden Jahrzehnten auf uns zu? Und wie bleibt unsere Erde lebenswert? Viele Fragen. Heute Abend bekommen Sie die Antworten im SWR aktuell Korrespondententalk. Klima im Blick. Können wir die Welt retten? Mit ARD SWR Umweltkorrespondent Werner Eckert. Herzlich willkommen, Werner. Schön, Hallo. Dass Sie da sind. Nehmen Sie dort Platz, bitte. Ja, Werner, ich möchte gleich die Einstiegsfrage an Sie richten. Vielleicht wird das jetzt auch ein ganz kurzer Korrespondententalk. Können wir die Welt retten?
Ja, die Welt können wir retten. Den Globus, glaube ich, als Substanz kriegen wir nicht klein. Der ist ziemlich massiv gebaut. Eine andere Frage ist, wie schwierig wir es für kommende Generationen machen, auf dieser Welt zu leben. Und das halte ich schon für eine Sache, die auf der Kippe steht, ja.
Ich möchte gerne auf den Einstieg zurückkommen. Wir reden viel über das Wetter, setzen es manchmal mit Klima gleich. Lassen Sie uns es ganz konkret machen anhand einer der schlimmsten Unwetterkatastrophen, die wir hier in Baden-Württemberg gehabt haben. Im Jahr 2016, da fielen in Braunsbach im Kreis Schwäbisch Hall innerhalb von 24 Stunden 120 Liter pro Quadratmeter Regen. Das ist etwa ein Fünftel der Menge eines ganzen Jahres. Danach haben natürlich die Wissenschaftler viel darüber geschrieben, auch die Medien haben darüber berichtet. Was sagt die Wissenschaft dazu? Ist ein solches Ereignis ein singuläres Extremwetterereignis oder ist es ein ganz klarer Indiz für den Klimawandel?
Beides. Es ist ein singuläres Ereignis, weil man so ein Ereignis immer schlecht betrachten kann. Im Übrigen, es gibt eine ziemlich einfache Unterscheidung zwischen Wetter und Klima, mal grundsätzlich. Klima ist das Wetter über 30 Jahre gemittelt. Ganz banal, so gehen die Meteorologen damit um. Deswegen vergleichen wir derzeit das Wetter mit der Periode von 1960 bis 1990. Das wird demnächst umspringen, weil dann die Periode 90 bis 2020 als Vergleichsperiode dienen wird. Also 30 Jahre im Überblick. Und dann ist die Frage, sind solche Ereignisse wahrscheinlicher im Klimawandel? Und da sagen die Forscher, ja, das ist so. Es gibt eine ziemlich gute Analyse vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, gerade was solche Starkwetterereignisse betrifft, also Regen. Und die sagen, wenn man diese Ereignisse anguckt, wird nicht unbedingt die Zahl größer, aber die Heftigkeit, die nimmt deutlich zu. Da gibt es eine Untersuchung zu, die genau dies belegt. Und das haben wir ja erlebt. Also die Einzelereignisse sind von einer großen Heftigkeit. Die Auswirkungen, das hat auch viel damit zu tun, wie wir damit umgehen. Da können wir vielleicht auch mal drüber reden, was mit Anpassung an Klimawandel gemeint ist. Aber grundsätzlich ist das häufiger und es gibt auch ein Erklärmodell dafür, warum das so ist. Sie haben das vielleicht schon mal gesehen im Wetterbericht. Özdin Terli zum Beispiel beim ZDF, der Kollege, der macht sowas gerne mal. Diese Schleifenwinde auf der Nord- und Südhalbkugel, die sozusagen die Hochs und Tiefs wiederum leiten. Also da gibt es noch so ein Band drüber, was diese Dinger immer weiter schiebt. Die neigen dazu, langsamer zu werden und stehen zu bleiben. Das liegt daran, dass die Erwärmung an den Polen stärker ist als an den Tropen. Die Differenz zwischen Pol, eisekalt, und Tropen, brüllend heiß, die wird geringer.
Und wenn das dann langsamer vonstatten geht, dann bleibt das Wetter so, wie es gerade ist, auch länger bei uns.
Ganz genau. Und dann, Platz. Und dann steht dieser Regen eben über uns und hört gar nicht mehr auf.
Ich will, dass ihr in Panik geratet. Das sagt Greta Thunberg, Aktivistin, Initiatorin, muss man ja sagen, von Fridays for Future. Und sie wirft uns allen beim Thema Klimaschutz absolutes Versagen vor. Werner, Sie beschäftigen sich jetzt von Berufswegen mit dem Thema Klima-Umwelt fast täglich. Sind Sie schon in Panik geraten?
Ich halte Panik nicht für einen guten Lehrmeister. Das kann man auch, wenn man professionell damit umgeht, sicherlich sich nicht leisten, sollte man sich nicht leisten. Ich verstehe, was damit gemeint ist und ich verstehe die Ungeduld der jungen Leute. Ich glaube, sie haben inhaltlich durchaus recht. Viele Wissenschaftler haben sich ja solidarisiert, das ist ja kein Zufall. Die erzählen uns, Journalisten auch immer, wir erzählen seit 30 Jahren das Gleiche und stoßen damit nicht durch, dringen nicht durch. Und dann kommt so eine junge Frau und
mischt alle auf.
Und mischt alle auf. Ich bin gespannt, wie lange das geht und welche Durchschlagskraft das noch hat. Aber es ist was passiert. Es hat einen Impuls gegeben. Und das ist diesem Fakt zu verdanken, dass gerade die jüngeren Leute engagierter ihre eigenen Interessen vertreten. Denn das ist etwas, was ich immer mit mir rumtrage auch. Unsere Generation, ich bin 60, die hat exakt das meiste von all dem zu verantworten. Man kann sagen, immer seit Beginn der Industrialisierung ist das alles passiert. Ja, stimmt. Aber in fast allen Umweltfeldern sind die letzten 50, die letzten 30 Jahre die entscheidenden gewesen. Und das, was wirklich die Welt verändert hat, ist in dieser kurzen Zeit, in unserer aktiven Zeit, mit unserem Lebensstil, unseren Entscheidungen gelaufen. Das ist schon bitter.
Werner, wie ist das denn? Sie sprechen das an. Wir sind diejenigen, unsere Generation, die viel davon zu verantworten haben, was sich in Sachen Wetter und was sich in Sachen Klima auf diesem Planeten verändert hat zum Schlechteren. Wie halten Sie es denn persönlich mit dem Klimaschutz, mit dem CO2-Fußabdruck?
Meiner ist ganz gewiss nicht unterdurchschnittlich. Das ist so. Ich bin erstens ja Journalist und insofern immer außenstehend, halt es ein bisschen mit dem Hans-Jochen Friedrichs.
Sich mit einer Sache nicht gemein machen.
Genau, man macht sich mit keiner Sache gemein, selbst einer guten nicht. Das heißt nicht, dass ich kein schlechtes Gewissen hätte, dass ich keinen besonders engagierten Lebensstil habe. Wir arbeiten daran, wir tun mittlerweile mehr, einfach weil man das auf Dauer auch nicht erträgt, das vor sich zu sehen und an allem festzuhalten, wie immer. Aber ich bin gewiss kein Vorbild, halte aber auch die Beschränkung auf den guten Willen der Menschen nicht für den Weg, mit dem man Klimaschutz betreiben sollte. Das muss politisch passieren und nicht über Sünde und Moral und guten Willen, sondern da muss mehr passieren.
Es geht um den CO2-Ausstoß, meine Damen und Herren, und die CO2-Emissionen, die müssen runter, das wissen wir alle. Darauf hat sich im Jahr 2015 die UN-Klimakonferenz in Paris verständigt. Und gerade diese Konferenz, die kann man schon als historisch bezeichnen, denn damals waren 195 Staaten sich einig, ja, wir wollen den Ausstoß von Kohlendioxid drastisch reduzieren und sie haben sich auf das sogenannte 1,5-Grad-Klimaziel verständigt. Also sie wollen, dass die Erderwärmung maximal 1,5 Grad über der vorindustriellen Zeit liegt. Wenn es aber dann daran geht, das auch in der Praxis umzusetzen, danach zu handeln, dann haben wir immer ganz viele, ganz gute Gründe, warum denn die Autofahrt jetzt einfach unverzichtbar ist und wir nicht vielleicht das Fahrrad nehmen, die Bahn oder einfach mal zu Fuß gehen. Warum denn der Einbau der neuen Heizung in das Einfamilienhaus ruhig noch ein paar Jahre warten kann, auch wenn es eine Dreckschleuder ist? Und warum das Stück Fleisch jeden Tag auf dem Teller ebenfalls unverzichtbar ist? Werner, wir wollen jetzt mal auf den Kohlendioxidausstoß der privaten Haushalte schauen und wollen uns die drei Bereiche Wohnen, Verkehr und Ernährung anschauen. Fangen wir mit dem Wohnen an. Das ist ein gutes Drittel von dem, was wir ausstoßen. Wie setzt sich das zusammen?
Es liegt einfach daran, dass wir es gerne warm haben. Das ist die Hauptquelle. Es geht ums Heizen in aller Regel. Heizen und Heißwasser. Das ist der dicke Brocken da drin. Und das Interessante ist, das liegt nicht nur an dem Typ der Heizung. Das wird oft verkürzt. Da hat es viel technischen Fortschritt gegeben. Witzigerweise ist die Emission dieses Sektors aber nicht runtergegangen. Warum? Weil wir immer mehr Wohnraum in Anspruch nehmen.
Das heißt, auch die vielen Single-Haushalte, die wir zum Beispiel gerade in den Großstädten tragen mit dazu bei, dass eben die CO2-Emissionen beim Wohnen nach oben gehen.
Pro Kopf wohnen wir immer großzügiger. Das ist einfach so. Diese Wohnungen wollen beheizt werden und das schafft diesen hohen Verbrauch in Tateinheit mit den fossilen Brennstoffen, die wir da dran geben, also Öl und Gas. Immer noch ist Gasheizung mit Abstand die wichtigste Heizung und auch in Neubauten machen Gasheizungen noch 40% oder sowas aus. Selbst Ölheizungen werden noch sehr großzügig verbaut und immer noch werden Rollläden nicht runtergelassen auf der ganz banalen Ebene. Also auf allen Ebenen gibt es da eigentlich mehr oder minder mühsamen Verbesserungsbedarf, der seit vielen, vielen Jahren nicht genutzt wird, obwohl alle es wissen.
Werner, wir haben November, es ist kalt draußen, man muss heizen. Lassen Sie uns deshalb nochmal gerade bei diesem großen CO2-Faktor bleiben. Die Bundesregierung hat gerade beschlossen, dass ab 2026 keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen in Wohnungen. Was bringt diese Maßnahme?
Naja, es ist ganz offensichtlich nicht so gegangen. Man hätte es vielleicht auch mit einem höheren CO2-Preis machen können. Dann wäre nämlich Öl teurer geworden. Dann hätte es sich vielleicht anders erledigt. Jetzt haben sie also beschlossen, sie wollen da ein definitives Verbot haben. Wobei, und das ist typisch, das Ding natürlich auch wieder kein wirkliches Verbot ist. Erstens Neubauten. Zweitens gibt es Ausnahmen da, wo nichts anderes möglich ist. Und das wird dann schon wieder ein Scheunentor an Hintertürchen öffnen, ist ziemlich typisch für das Problem. Da werden die Fridays for Future sagen, dadurch dauert das alles natürlich viel länger, als es dauern dürfte. Eigentlich müssten wir bis 2030 ja viel weiter sein, als dieses ganze Paket bringen kann. Also die Alternative ist, und das ist ja das Entscheidende, Wärmepumpe. Luftwärmepumpe, besser noch Bodenwärmepumpe, das lässt sich bei Neubauten eigentlich immer machen. Und das Zweite ist, und das ist mindestens genauso entscheidend, wir reden ja nicht nur von Einfamilienhäusern und Heizen, es geht auch um Dämmen. Und wir hängen seit vielen Jahren beim Dämmen gnadenlos hinterher. Die Vorgabe, die die Bundesregierung sich selbst gemacht hat, stammt nicht von mir, auch nicht von irgendwelchen Grünen, ist 2% des Bestands jährlich zu dämmen. Wir schaffen seit vielen Jahren maximal 1%.
Ist also ein sehr weites Feld, bleibt noch eine Menge zu tun beim Wohnen. Schauen wir auf den nächsten Bereich, da geht es um den Sektor Verkehr, der für ein knappes Drittel des Kohlendioxidausstoßes verantwortlich ist im privaten Haushalt. Sie lachen schon, ist klar, ist das Autofahren. Ich habe nachgeschaut, 47 Millionen Pkw rollen auf den deutschen Straßen. Davon sind ein paar hunderttausend Elektroautos im Moment. Die Bundesregierung hat da sehr ambitionierte Ziele. Sie will bis 2030, also innerhalb von 10 Jahren, dass die Zahl auf 10 Millionen steigt. Nehmen wir mal an, wir schaffen das. Wie viel CO2 würden wir denn damit einsparen?
Das ist eine gute Frage. Das hängt davon ab, wie viel erneuerbare Energien wir haben, weil mit dem derzeitigen Strommix und relativ viel Kohle drin ist der Effekt nicht sehr groß. Er wäre beträchtlich, wenn wir wirklich 100% erneuerbare Energien hätten. Trotzdem, das ist so eine Diskussion, wo man immer wieder Wermutstropfen auch reintun muss. Elektroauto hat Vorteile, batterieelektrisches Auto hat Vorteile, ist auch das effizienteste. Das finde ich ganz spannend daran. Der Verbrenner bringt einen Bruchteil der Energie, die im Benzin steckt, wirklich auf die Straße. Im Grunde ist er physikalisch eine fahrbare Heizung. Also der produziert den ersten...
Ein bisschen wie die alte Glühbirne, ne?
Die eigentlich auch eher zum Heizen war. Die eine leuchtende Heizung ist, ganz genau. Also diese Prozesse bringen alle in erster Linie mal Wärme. und dann erst die Energie, die ich eigentlich haben will, in dem Fall Bewegungsenergie. Das ist bei batterieelektrisch ganz anders. Das führt übrigens auch dazu, dass wir gar nicht so viel mehr Strom bräuchten, wenn wir elektrisch fahren wollten. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber das bewegt sich im Bereich von plus 20 bis plus 30-40% maximal. Das ist nicht so eine ganz andere Dimension, wie viele glauben, in die wir da vorstoßen müssen. Also den ganzen Verkehr, letztes Wort, den ganzen Verkehr jetzt statt in BMW oder in Daimler jetzt in Tesla zu denken, das ist auch zu wenig. Wir reden von der Verkehrswende und wir haben auch noch andere Probleme als nur Klimaschutz beim Verkehr. Ich glaube, den Gedanken zu haben, dass wir privat vielleicht in Zukunft elektrisch fahren, aber auch viel weniger.
Also eine ganz andere Form der Mobilität, die wir brauchen langfristig, dass wir uns, so schwer es vielen Deutschen fallen mag, dann vom Privatauto trennen und einfach darüber nachdenken, wie wir...
Trennen ist so hart, muss man ja nicht gleich sagen. Aber ein Drittel der Fahrten sind extreme Kurzstreckenfahrten.
Das heißt, ein Kilometer, zwei Kilometer?
Ja, genau. Die kann man laufen oder mit dem Rad fahren. Das sind so die ersten Stellschrauben, wo was leicht ginge. Es muss nicht gleich sein, dass man die Menschen auch abschreckt durch die Botschaft, du hast in 5 Jahren kein Auto mehr zu haben.
Aber Herr Eckert, Werner, ich glaube, Sie schrecken damit gerade auch einige Leute ab, wenn Sie ihnen sagen, Mensch, gehen Sie doch zu Fuß, 2 Kilometer ist doch nicht weit.
Ich glaube, dass Ärzte sagen würden, toller Tipp, machen Sie mal, es täte Ihnen gut.
Schauen wir auf den dritten Sektor, nämlich auf den Bereich Ernährung. Für 12% des CO2-Ausstoßes der privaten Haushalte zuständig. Woraus setzt sich das zusammen?
Ganz wesentlich, und das sind wir natürlich gleich bei dem Punkt, der sehr populär ist, ist das Fleisch. Es ist Rindfleisch allen voran. Da gab es bei der letzten Klimakonferenz in Katowice eine große Studie, die die Weltgesundheitsorganisation zusammen mit der Weltlandwirtschaftsorganisation und dem Klimasekretariat gemacht hat. Die sagten, wenn wir schon mal umstiegen von Rind auf Schwein oder Huhn, wäre klimatechnisch viel gewonnen. War mir auch so neu. Die haben also nicht gesagt, alle Welt muss Vegetarier werden. Finde ich auch eine eher abschreckende und sinnfreie Forderung.
Also sind tatsächlich die Rinder, die dazu beitragen, dass in der Ernährung so viel CO2 freigesetzt wird.
Rinder, die Kuh an und für sich ist ein geniales Tier. Die Kuh ist nicht schuld und die ist auch nicht böse. Die kann was ganz Tolles. Die kann aus etwas, was wir nicht essen können, nämlich Gras, etwas machen, was wir essen können, nämlich Käse oder Milch. Das ist toll. Das Schwein kann das in dem Maß nicht. Das Schwein frisst sehr viel Dinge, die wir auch fressen könnten. Essen, Entschuldigung. Insofern ist die Kuh ein geniales Tier und in Weidehaltung und in einem sinnvollen Umfang auch toll, aber es ist ein echtes Problem. Übrigens, ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich sind die Wiederkäuer so ein Problem? Die hat es doch schon immer auf der Welt gegeben. Da muss man auch mal gucken und mit den Biologen reden, die solche Schätzungen machen. Wissen kann man das ja nicht, wie viele Tiere früher auf der Welt waren, bevor wir sie gezüchtet haben. Und das ist drastisch. 1/7. Wir haben die Zahl der großen Wirbeltiere versiebenfacht. Und das erklärt
dadurch
auch,
kommt warum dann dieser starke CO2-Ausstoß.
Ganz genau, Methan in dem Fall.
Ja,
aber CO2 kommt dazu, weil viele Abholzungen in Brasilien ist nicht wegen der Schweine, sondern in erster Linie wegen der Rinder. Cattle, das ist also Weidetierhaltung.
Wir können also vielleicht ein Stück weit die Welt retten, weil den Klimawandel verlangsamen, wenn wir weniger Fleisch essen. Trotzdem, ein Punkt ist mir da nicht ganz klar. Wer auf Fleisch verzichtet, der isst häufig Lebensmittel, die Soja enthalten. Und dieses Soja muss ja auch irgendwo angebaut werden. Häufig wird dafür auch tropischer Regenwald abgeholzt. Und diese Flächen werden dann gerade in Südamerika für den Sojaanbau verwendet. Deshalb meine ganz naive Frage. Trägt vegane und vegetarische Ernährung nicht genauso dazu bei, dass sich die Erde aufheizt, dass wir mehr CO2 ausstoßen als der Verzehr von Fleisch?
Das ist interessant. Das unterstellt so, ist doch wurscht, ob das Schwein das Soja frisst oder ob ich es fresse.
Ja, so ungefähr.
Ja. Das ist aber nicht so. Das Schwein will leben, bevor ich es schlachte.
Wir wollen das Schwein essen.
Ja, so aber das Schwein will erst mal leben, bevor ich es schlachte. Dabei verbraucht es Energie. Und zwar nicht unbeträchtlich. Was bedeutet, ich habe da einen Übersetzungsfaktor drin. Also bei Schweinen ist das im Bereich 1:5. Das heißt, ich muss 5-mal so viel Soja an das Schwein verfüttern, wie ich nachher an Kalorien tierische Eiweiß raushole.
Das heißt also, für einen Schweineschnitzel kann ich 5 Sojaschnitzel essen.
Platt gesagt, ja.
Dankeschön. Der SWR aktuell Korrespondententalk, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie hier sind im Science Dome der Experimenter. Wir haben jetzt exemplarisch aufgezeigt, wie beim privaten Verbrauch Kohlendioxid freigesetzt wird. Aktivisten von Fridays for Future sagen, was wir im Moment haben, das ist keine Klimakrise, das ist bereits die Klimakatastrophe. Die Bewegung Fridays for Future, die gibt es jetzt seit einem guten Jahr. Und los ging es im vergangenen Sommer, am 20. August 2018. Das war das Ende der Sommerferien in Schweden. Und da traf ein junges Mädchen eine Entscheidung. Sie setzte sich vor den schwedischen Reichstag mit einem Plakat, auf dem stand Schulstreik für das Klima. Sie wissen alle, von wem ich da spreche, von Greta Thunberg. Inzwischen ist Greta Thunberg die Ikone der Klimabewegung und Fridays for Future hat sich weltweit vernetzt. Bei uns hier in Deutschland gab es auch immer wieder Kritik an Fridays for Future. Viele Politiker haben den jungen Leuten abgesprochen, die Kompetenz zu haben. Sie haben gesagt, geht ihr mal lieber schön zur Schule und macht keinen Schulstreik am Freitag. Das ist unsere Aufgabe, das Klima zu retten. Davon haben sich die Aktivisten aber nicht beirren lassen und haben weitergemacht. Und der bislang größte globale Streik-Protesttag, der hat am 20. September stattgefunden. Weltweit haben da ungefähr 4 Millionen Menschen, vor allen Dingen Jugendliche, protestiert. Und zu Gast heute Abend von Fridays for Future hier im Science Dome der Experimenter ist Shana Strahinic. Shana, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Shana, 2 Monate liegen etwa zurück, seitdem es diesen weltweiten Protesttag gegeben hat am 20. September. Inzwischen ist es ein bisschen ruhiger um Fridays for Future geworden. Ist die Luft raus?
Das glaube ich nicht. Also wir haben ja noch einige globale Streiks im Kommen und jetzt auch zur COP. Setzen wir nochmal einen
Akzent. Also zur internationalen Klimakonferenz.
setzen wir nochmal einen Akzent und nochmal ein Zeichen.
Das ist der nächste große Protesttag, den Sie planen. Das ist am 29. November. Was wollen Sie denn da auf die Beine stellen?
Das Motto ist Neustart Klima. Das heißt, wir fangen nochmal von vorne an. Wir vergessen die ganze Politik, die schiefgelaufen ist und stellen uns jetzt neu ein und hoffen darauf, dass die Politik das wahrnimmt.
Die Politik sieht das natürlich ganz anders. Die ist mächtig stolz, vor allen Dingen die große Koalition auf ihr Klimapaket. Was ist denn aus Ihrer Perspektive alles schiefgelaufen?
Alles.
Oder ist irgendwas nicht schiefgelaufen? Ich stelle die Frage vielleicht besser andersrum.
Ich glaube irgendwie nicht. Also was vielleicht positiv ist, ist, dass das Thema erstmal so weit angekommen ist, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass eben wahrgenommen wurde, dass man gesagt hat, man muss sich jetzt zusammensetzen, was vielleicht ansonsten gar nicht zustande gekommen wäre. Aber also ich meine, das ist ja irgendwo so ein bisschen Pseudomaßnahmen.
Mit denen Sie überhaupt nicht zufrieden sind?
Ja, ich weiß nicht. Ich denke mir halt im Endeffekt, vielleicht könnte man auf sowas auch verzichten.
Auf das Klimapaket jetzt
ja,
zum Speziellen.
Ja, weil das ja im Endeffekt nur dazu da ist, den Schein zu erwecken, dass was getan wird, während das tatsächlich nicht so ist. Und dann ist eben der Druck irgendwo ein bisschen raus. Das finde ich sehr schade.
Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Deshalb haben wir Sie ja heute Abend eingeladen. Schauen wir auf CO2, auf Kohlendioxid. Darüber haben wir schon gesprochen. Die Bundesregierung hat nun ein nationales CO2-Preissystem beschlossen. Nochmal für alle, denen das jetzt nicht so viel sagt, 2021 soll es losgehen. 10 Euro pro Tonne CO2, das steigert sich dann langsam. 2026 haben wir 35 Euro pro Tonne. Sie lächeln schon, das ist nicht genug Ihrer Meinung nach an Preis für CO2.
Nein, und das ist ja auch wieder sowas, wo man die Leute ganz gut reinlegen kann, weil die eben nicht so wirklich einschätzen können, was für Preise wären notwendig. Also ich glaube, das sind so Sachen, da kennt man sich erst aus, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Ich hätte das damals auch nicht sagen können, als ich an den Forderungen mitgearbeitet habe. Da haben wir uns mit ganz vielen Studien auseinandergesetzt und ganz viele Preise gesehen und dann bekommt man erst ein Gefühl dafür. Und was eben die Empfehlung ist, momentan ist, dass wir bei, ich glaube 2030, dass wir da bei 50 Euro pro Tonne sind. Und da kommen wir niemals hin, wenn wir mit 10 Euro einsteigen. Und das ist ja auch gerade nicht das Ziel des Pfades.
Shana, mit welchem Preis sollten wir denn dann einsteigen, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, 50 wären ganz angemessen. Mhm. Ist auch der Vorschlag gewesen von Herrn Untersteller aus Baden-Württemberg.
Der Umweltminister.
Und ich meine, wenn sich ein etablierter Politiker dahinter stellt, dann kann das ja nicht so, so radikal sein.
Shana, wir haben diese Plattform hier, weil wir über Ihre Forderungen natürlich sprechen wollen, aber dann auch den Gegencheck machen wollen mit SWR und ARD-Umweltkorrespondent Werner Eckert. Werner, 50 Euro, das ist jetzt meine Hausnummer. Wenn wir sagen wir mal, ab dem 01.01.2020 50 Euro pro Tonne CO2 draufschlagen würden, was wird dann zum Beispiel ein Liter Benzin, ein Liter Diesel kosten?
Das dürfte dann ungefähr 15 Cent teurer werden, Pi mal Daumen. Also was wir jetzt kriegen, sind 3 Cent.
Das
in der Endstufe mit den
Schwankungsbreite, die man sowieso an den Tankstellen von Montag bis Freitag hat.
Ja, der ist deutlich höher. Der ist deutlich höher. Wir werden 2025 dann 9 Cent haben und das wären ungefähr 15 Cent.
Ist das vertretbar Ihrer Meinung nach als Umweltjournalist?
Also, wenn man auf die Lenkungswirkung von CO2-Preisen gehen will, und das, ich finde das in der Marktwirtschaft eigentlich ein sehr sinniges Instrument, dann muss ja ein Signal von solchen Preisen ausgehen. Ich bin sehr dafür und halte das auch aus Gründen der Demokratiepflege quasi für notwendig, dass man das den Menschen zurückgibt. Das ist mindestens genauso wichtig wie die Frage, was nimmt man da ein? Und das wäre auch noch so ein Punkt, worüber man reden könnte, weil der Ausgleich, den man jetzt gewählt hat, der ist nur bedingt wirklich sozial. Der führt zum Beispiel dazu.
Also Sie meinen zum Beispiel die Erhöhung der Pendlerpauschale.
Ganz genau, die Pendlerpauschale wird erhöht. Das muss man ja gegenrechnen, müsste man auch bei den 15 Cent. Das führt zum Beispiel dazu, und das finde ich ein bisschen bizarr, wenn jemand ein ganz niedriges Einkommen hat und gar keine Steuern zahlt, dann kriegt er das Geld sozusagen Cash als Mobilitätsprämie. Wir als Besserverdienende, das ist so, kriegen relativ viel über die Steuer zurück. Meine Tochter als Physiotherapeutin zum Beispiel, nicht gut verdient, die ist die Gebissene. Und das finde ich am Ende des Tages keine wirklich intelligente Rückgabe dieses Geldes. Also denke ich, ja, Lenkungswirkung könnte man mit höheren Preisen für CO2 erzielt haben, wenn man das Geld wirklich den Menschen so zurückgibt, dass sie einen Anreiz haben, sich trotzdem klimafreundlich zu verhalten. Zum Beispiel zu sagen, okay, dann kaufe ich mir nächstes Mal ein kleineres Auto, ich muss nicht mit der Riesenkarre rumfahren.
Shana, Klimaneutralität, Klimabewusstsein, das wollen Fridays for Future schärfen, aber Sie setzen sich auch für die Sozialverträglichkeit ein. Wenn wir jetzt die 50 Euro nehmen, Werner hat es gerade vorgerechnet, 15 Cent mehr pro Liter Benzin, pro Liter Diesel, gerade bei den vielen Pendlern, die wir auch in Baden-Württemberg haben, würde das einigen Menschen, die eben kein so gutes Einkommen haben, wehtun. Wie sind da Ihre Vorstellungen, dass das sozialverträglich umgesetzt wird?
Also wir haben ja auch in den Forderungen drinstehen, dass es uns wichtig ist, dass das sozialverträglich umgesetzt wird und dass was anderes keine Option für uns ist. Und ich finde das auch sehr seltsam, dass man auf eine Pendlerpauschale zurückgreift, zumal irgendwie alle wissenschaftlichen Studien nicht davon reden. Also das, was man am meisten liest, ist irgendwie Pro-Kopf-Pauschale und dass da eben pro Kopf ein gewisser Betrag zurückgezahlt wird und das ist auch sozialverträglich, weil man eben dadurch eine Verteilung in den Haushalten hat, dass eben die Leute, die sozial ein bisschen schwächer sind, dass sie davon profitieren können, wenn sie einsparen.
Weil man eben auch sagt, dass von der Pendlerpauschale in erster Linie die Gutverdienenden profitieren.
Übrigens, kleine Anmerkung dazu, diese Pro-Kopf-Rückgabe von Geld wäre natürlich sozial, weil der weniger hat, von diesem cash-fixen Beitrag mehr hat und weil eine Familie mit Kindern zum Beispiel dann auch deutlich mehr Geld kriegt. Finde ich auch sehr fair. Ich habe gehört, dass das daran unter anderem gescheitert ist, dass es in Deutschland keine Kasse gibt, die das machen könnte. Die Schweizer machen das. Und die können das machen, weil sie eine zentrale Krankenversicherung haben. Da gibt es keine privaten Krankenversicherungen. Die Krankenversicherung hat die Konten aller Schweizer. Und dann kriegen die über diese Kasse, deswegen geht es über die Krankenkasse, das Geld zurück.
Also ein reines logistisches Problem.
Ein rein logistisches Problem.
Also da muss die Politik noch einige Hausaufgaben machen. Wir halten mal fest hier an dieser Plattform, die Pro-Kopf-Pauschale wäre eine Möglichkeit, die Mehrausgaben durch eine CO2-Bepreisung ein Stück weit wieder zurückzuzahlen. Shana, ich möchte gerne noch auf einen weiteren Punkt eingehen von Ihrem Forderungskatalog. Ein ganz zentraler Punkt auf dem Weg hin zum klimaneutralen Leben, das ist die Energiewende. Und da wollen Fridays for Future eine Versorgung mit 100% erneuerbaren Energien bis 2035. Das ist nicht mehr lange hin, das sind noch 15 Jahre. Wie wollen Sie das erreichen, wo wir im Moment bei ungefähr so 40% liegen?
Dazu gibt es Studien von Volker Quaschning.
Sagen Sie uns kurz, wer das ist.
Das ist ein Wissenschaftler, der ist auch bei den Scientists, der macht sehr viel in Richtung Energiewende, in die Forschung und so. Ich glaube auch in Solar. Und der hat eben einmal ausgerechnet, ob das möglich wäre, bis zu welchem Jahr es möglich wäre und wie schnell wir eben dazu bauen könnten, rein theoretisch, wenn der politische Wille da ist und insgesamt der Wille einfach.
Werner, Sie sind unser Umweltkorrespondent. Was sagen Sie, ist das machbar?
Ja, also technisch zum Beispiel ist das machbar. Was diese Studien betrifft und diese Hochrechnungen, da habe ich im Laufe der vielen Jahre gelernt, dass man, das weiß auch der Volksmund, frag zwei Professoren und du kriegst drei Meinungen. Das ist ein bisschen ein Problem, weil es hängt immer davon ab, welche Prämissen ich habe und wie ich wirtschaftliche Rahmenbedingungen setze. Gehen tut das alles. Die Frage ist das bezahlbar und wer zahlt? So simpel.
Also ist es bezahlbar?
Hängt davon ab, was ich meine mit den 100%. 100% der Stromerzeugung stand jetzt in 2035 halte ich für machbar. Das ist auch, glaube ich, finanzierbar. Aber wir werden ja die Sektorkopplung haben müssen. Wir haben schon davon geredet. Beim Heizen ist es die Wärmepumpe, die braucht Strom. Beim Autofahren ist es batterieelektrisch, braucht Strom. Das heißt, in Summe brauchen wir natürlich mehr Strom. Und die Erfahrung lehrt, trotz allen technischen Fortschritts sparen wir leider nichts ein. Also Effizienz führt immer nur zu mehr Verbrauch. Das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Und was ich dann sehe, ist, wir werden sehr viel mehr Strom brauchen. Und ob wir diese sehr viel mehr an Strom bis 2035 erneuerbar erzeugen können, weiß ich nicht so 100% wie das andere.
Shana, einen Punkt, den ich gerne mit Ihnen noch besprechen möchte, ist die Perspektive. Sie sind 18 Jahre alt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie und Ihre Aktivisten bei Fridays for Future im Moment extrem frustriert sind, was in der Politik abgeht. Ist ja auch schon deutlich geworden an den Forderungen, die Sie stellen und wie Sie das Klimapaket so ein bisschen als Placebo fürs Volk bezeichnen, weil es wirklich nichts bringt. Meinen Sie, wir müssten andere Wege gehen in Deutschland, um wirksamen Klimaschutz durchzusetzen?
Inwiefern andere Wege?
Andere Wege dahingehend. In einer Demokratie gibt es ein parlamentarisches Verfahren und das bedeutet, dass lange debattiert wird, dass man sich die verschiedenen Meinungen anhört und am Ende gibt es einen Kompromiss. Und das ist häufig die Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Also brauchen wir vielleicht tatsächlich rigorose Vorgaben beim Klimaschutz, auch wenn es dann nicht demokratisch ist?
Das ist schwierig. Ich glaube, dass wir dennoch immer bei der Demokratie bleiben sollten, weil das sonst zu sehr viel schlimmeren Sachen führen kann innerhalb der Gesellschaft und wir uns dann gar nicht unter Kontrolle haben. Und ich glaube, dass das irgendwann so ausufern würde, dass wir gar keinen Klimaschutz hätten eventuell.
Ich mache es vielleicht nochmal deutlich an einem Beispiel, und zwar an dem sogenannten Klimanotstand, den ja viele Städte in ganz Deutschland bereits ausgerufen haben. Konstanz in Baden-Württemberg war die erste Stadt überhaupt, die diesen Klimanotstand ausgerufen hat. Ein symbolischer Akt mit kleinen Einschränkungen. In Konstanz hat man zum Beispiel das Seenachtsfest reduziert. Es wird kein Feuerwerk mehr geben. Wenn man diese Idee mal weiterspinnt, könnte man daraus ja auch Notstandsgesetze, Notstandsverordnungen ableiten, mit denen eine Regierung dann, weil wir in einer Katastrophe uns befinden, bestimmte Dinge einfach durchsetzen kann. Zum Beispiel einen CO2-Preis verordnen, zum Beispiel Fahrverbote fürs Auto, zum Beispiel Kontingentierung von Flugreisen. Alles Ideen, die ja durchaus von einigen Wissenschaftlern so auch propagiert werden. Sie als 18-Jährige, was sagen Sie dazu?
Das ist ja die aktuelle Debatte um die Verbote. Ich meine, was spricht denn dagegen, Sachen zu verbieten, die allen schaden und uns in Zukunft mehr schaden werden, als sie es jetzt tun? Wenn wir auf den Kosten dafür sitzen müssen und auf den Folgen, dann sehe ich da eigentlich nichts. Also ich sehe da kein diktatorisches Element drin, einfach zu sagen, wir verbieten, was uns schadet. Das tun wir auch generell bei ganz, ganz vielen Sachen in unserem Alltag.
Shana Strahinic von Fridays for Future, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier zu Gast waren bei uns. Dankeschön. Ja. Der SWR aktuell Korrespondententalk. Klima im Blick, können wir die Welt retten? Hier im Science Dome der Experimenta in Heilbronn mit unserem ARD-SWR-Umweltkorrespondenten Werner Eckert. Ja, meine Damen und Herren, wir haben bislang vor allem darüber geredet, dass wir uns ändern müssen, um den Klimawandel zu stoppen, dass wir gegebenenfalls unsere Lebensgewohnheiten komplett überdenken müssen, die Forderung von Fridays for Future. Ja, das wird eine Menschheitsherausforderung, so hat es die Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung zum Klimapaket im Bundestag ja gesagt. Wir wollen jetzt den Blickwinkel auf dieses Thema ein ganz klein wenig verändern. Wir wollen mal schauen, wie die Wissenschaft uns vielleicht helfen kann, wie uns Forschung und Technologie unterstützen können, um CO2 aus unserer Atmosphäre herauszubekommen. Die Stichworte da sind Geoengineering, Klimaengineering. Werner, was versteht man darunter?
Na, das sind Verfahren im Grunde von zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist sehr Science-Fiction-mäßig. Wer das mal früher gelesen hat, dieses Genre, kennt das. Man baut quasi große Anlagen im Weltall an den Rand der Atmosphäre, einen Spiegel. Das macht man natürlich nicht mit Raumschiffen, die Solarspiegel haben, sondern das wäre zum Beispiel Schwefeldioxid, was eben dazu beitragen könnte, dass die Strahlung der Sonne gedämmt wird. Das hat ein Nobelpreisträger mal vorgeschlagen, Paul Crutzen. Ich habe neulich mit einem jetzigen Kollegen von ihm geredet, der hat mir Stein und Bein geschworen, dass Crutzen das nicht mehr machen will. Das wäre eine Wahnsinnstat mit vielen tausend Raketen gewesen. Das andere Verfahren ist, CO2 quasi aus der Luft abzugreifen. Die einfachste Methode ist Aufforsten. Das haben wir alle schon gehört, dass man Bäume pflanzt. Das kann man aber auch technisch denken sozusagen. Das sind die beiden Hauptgruppen.
Geoengineering, Klimaengineering. Meine Damen und Herren, wir haben ein ganz konkretes Beispiel. Es sind zwei deutsche Ingenieure, die in der Schweiz an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich studiert haben. Und sie haben 2017 ein Start-up gegründet. Climeworks heißt diese Firma. Und es ist die bisher größte kommerzielle Anlage, die tatsächlich CO2 aus der Luft herausfiltern kann. Die Idee klingt bestechend einfach, bestechend logisch und auch bestechend zukunftsweisend. Ist das die Technologie der Zukunft, damit wir das CO2 wirklich aus der Atmosphäre herausbekommen?
Also es ist sicher eine Technologie, die Zukunft hat. Dass das nicht die Lösung für das CO2-Problem ist, glaube ich, wissen die Jungs selbst. Aber es gibt eine Reihe solcher Verfahren. Sehr viel sinnvoller ist es, es direkt aus dem Abluftstrom einer Verbrennungsanlage zum Beispiel zu nehmen. Da brauche ich das nicht erst ansaugen, da kommt es schon von selbst ran. Das ist alles technisch machbar und darstellbar, hat einen riesen Nachteil. Es ist eine Lösung, die unverhältnismäßig teuer ist. Es ist viel, viel billiger, alternative Energien zu betreiben, als ein Kraftwerk mit Kohle weiter zu betreiben und dann zu versuchen, auf so eine Methode das CO2 rauszuholen und zu lagern. Ich muss es ja dann in tiefen Kavernen lagern. Die Norweger haben letztes Jahr gesagt, wir haben so viele Gaskavernen unter der Nordsee, wir können sämtliches CO2 der ganzen Welt, was industriell entsteht durch Verbrennung fossiler Stoffe, können wir dort lagern, für viele Jahre. Wir machen da ein riesen CO2-Lager. CCS heißt das, Carbon Capture and Storage. Dieses Jahr haben sie gesagt, wir geben den Plan auf. Es hat sich keiner gefunden, der den Preis dafür zahlen will. Es ist zu teuer.
Sehen Sie denn da noch Entwicklungspotenzial, dass das vielleicht billiger wird in Zukunft und sich dann tatsächlich auch wirtschaftlich rechnet? Denn viele dieser Projekte werden im Moment ja gefördert, auch von der Europäischen Union. Aber langfristig, haben Sie natürlich recht, muss sich das wirtschaftlich rechnen, weil auch Menschen damit Geld verdienen wollen.
Man wird das machen und das ist auch sinnvoll. Man wird das machen und wird zum Beispiel das wiederum das CO2, was man da gewinnt, zusammenfügen mit Wasserstoff, den man aus Elektrolyse gewinnt, also mit Strom, erneuerbarem Strom. Und dann kann man Methan herstellen und andere Kohlenwasserstoffe, also auch Benzin, Synthfuels. Das wird man ganz sicher machen. Zum Beispiel Flieger wird man ja nicht abschaffen und Flieger werden auf absehbare Zeit Kerosin brauchen. Das kann man nur auf eine solche Art und Weise klimaneutral herstellen. Und ich bin sicher, dass das auch gemacht wird. Das ist auch gut so. Wir brauchen viele Lösungen, nicht nur eine. Das kann man zum Beispiel, ich habe mal mit dem italienischen Energieversorger, dem CEO, also dem Geschäftsführer gesprochen, der sagt, wir sind dabei, in Chile so ein Kraftwerk zu bauen. Das erzeugt mit Windenergie und Solarstrom, da gibt es beides im Überfluss, erzeugte Strom. Daraus machen wir eine Meerwasserentsalzungsanlage, ziehen das Salz aus dem Wasser, hydrolysieren dann das Wasser, dann haben wir Wasserstoff, wir holen CO2. Das fügen wir zu sowas zusammen. Und wir sind sicher, in 10 Jahren können wir das zu einem Preis machen, der dann für solche Anwendungen auch gezahlt werden wird. Also ja, aber das rettet die Welt nicht und es wird nur ein kleiner Beitrag sein, der Hauptbeitrag, bin ich sehr sicher, muss aus Energie, aus dem Verzicht auf fossile Energien kommen.
Werner, Sie sagen es, wir brauchen viele Lösungen, wir müssen viele Wege gehen und das wollen die Staats- und Regierungschefs demnächst auch wieder tun. Vom 2. bis zum 13. Dezember, da findet der nächste UN-Klimagipfel statt. Sie haben unglaublich viele dieser Treffen mitgemacht. Zählen Sie noch, wie viel waren es? 20?
Nein, über 20. Über 20. Nein, muss man nicht zählen.
Am Ende haben Sie doch eigentlich alle nichts gebracht oder sehen Sie das anders?
Ja, ich sehe das anders. Ich bin immer wieder, wenn ich da wegfahre, frustriert. Das ist so, man bleibt ja nicht völlig unbeteiligt, wenn Sie da 14 Tage drüber berichten. Der Mensch ist keine Maschine. Also natürlich ist das dann am Ende, am liebsten würde man sagen, so ein Quatsch, hört auf damit. Das kann ich gut verstehen, wenn Menschen das sagen.
Aber ich denke mal, diese Frustration muss doch unglaublich groß gewesen sein nach diesem Klimagipfel 2015 in Paris, wo es diese Einigung gab. 195 Staaten, ich habe es vorhin schon gesagt, haben sich zusammengerauft. Ja. Auch die Amerikaner waren mit im Boot. Wir wollen dieses 1,5 Grad Klimaziel erreichen.
Well below 2 degrees heißt es genau. Also deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5. Es gibt kein 1,5 Grad Ziel. Ja.
Dann deutlich unter 2 Grad. Und es ist nichts passiert. Deutschland macht es nicht. Die USA sind komplett ausgetreten.
Also, und das ist der Grund, warum ich trotz aller Frustration denke, es ist sinnvoll, dass diese Treffen stattfinden. Das ist das Forum, bei dem wirklich wichtige Menschen und alle Staaten dieser Welt sich jedes Jahr ins Auge gucken müssen und sich 2 Wochen intensiv mit Klimaschutz beschäftigen müssen. Und ich bin sicher, ohne diese Treffen, mal so rumgesagt, wären wir deutlich weniger weit, wie wir jetzt sind. Das Paris-Abkommen ist absolut unzureichend und führt, also das Abkommen selbst, das, was da hinterlegt ist, führt nicht dazu, dass wir das Ziel des Abkommens einhalten. Das wissen die aber auch alle. Und deswegen muss ja nachgeschärft werden, möglichst nächstes Jahr 2020 in Glasgow, wo ich auch skeptisch bin, ob das klappen wird. Aber eingestielt ist die Sache. Und es gibt diese nationalen Selbstverpflichtungen. Und China und Indien haben sie auch abgegeben, zum ersten Mal in der Geschichte dieser Treffen, dass die großen Schwellenländer eine Verpflichtung übernommen haben. Nicht so straff wie die Industriestaaten, aber sie haben das auf dem Schirm. Und sie nehmen das auch ernst, das sieht man. Indien zum Beispiel ist auf einem guten Weg, was das betrifft, trotz der vielen Kohlekraft, die die haben. Deswegen glaube ich, ja, politisch sind sie brüllend wichtig für die Welt, weil es einfach ein multilaterales Treffen ist und davon haben wir zu wenig. Wir haben viel zu viel Einzelinteressen bei den Staaten und viel zu wenig Zusammenarbeit. Es wäre fahrlässig, jetzt auch noch auf diesem Sektor zu sagen, komm, sei es drum, macht doch jeder, was er will.
Am 2. Dezember geht's los in Madrid und diese UN-Klimakonferenz wird sicherlich sehr große Beachtung finden, denn Greta Thunberg wird dort sein. Sie hat eine Mitfahrgelegenheit gefunden von New York und wird sicherlich rechtzeitig eintreffen in Madrid. Was erhoffen Sie sich von dieser UN-Klimakonferenz?
Ja, das Gleiche wie von den anderen vorher. Also das ist keine besonders wichtige, muss man dazu sagen. Die haben eine eigene Dramaturgie. Die nächste wird deutlich wichtiger werden. Ich bin gespannt darauf, wie weit dieser Impetus, den wir in Deutschland ja durchaus spüren, dass da überhaupt was passiert ist, inwieweit der global trägt. Ich glaube nämlich, dass global das schlechter aussieht. Das muss man einfach so sagen. Fridays for Future hat außerhalb Zentraleuropas, Nordeuropas längst nicht diesen Bekanntheitsgrad und diese Durchschlagskraft wie bei uns. Und das interessiert mich schon, wie stark das ist. Das merkt man dann bei solchen Treffen auch. Das ist das, was ich da erwarte. Und ich bin gespannt, es gibt immer eine zwiespältige Wahrnehmung der deutschen Haltung. Im Inland ist die Debatte zu Recht, das ist nicht zielführend für die Ziele, die Deutschland eigentlich hat. Das reicht nicht aus. Das sagen eigentlich alle Wissenschaftler. Aber international ist das schon ein guter Start. Da muss man auch differenzieren. Da wären viele andere froh, wenn sie auf so einen Pfad kommen könnten. Nach wie vor. Also mit diesem so schwachen Klimaschutzpaket ist international schon ein Punkt Gesetzen. Ich glaube, auch das wird eine Rolle spielen bei dieser Konferenz.
Also sicherlich ist es wichtig, dass Staaten vorangehen, dass sich vielleicht auch Staaten zusammentun und gemeinsam vorangehen.
Es ist ein Weltproblem. Es kann ja wirklich nur weltweit gelöst werden. Ja? Wir machen das nicht alleine.
Lassen Sie uns auf die Europäische Union schauen. Die Europäische Union als politische Gemeinschaft, die da vielleicht Akzente setzen könnte, ist da auch tief zerstritten. Wir haben die Staaten im Osten, Polen zum Beispiel, hat immer wieder gesagt, wir lassen uns unsere Kohlekraftwerke nicht verbieten, wir schalten die auch nicht ab, wir setzen weiter auf die Kohle. Wir haben die skandinavischen Länder, die deutlich weiter sind, auch als Deutschland beim Klimaschutz. Wie schätzen Sie da die Europäische Union als Machtfaktor auf dem UN-Klimagipfel ein?
Sie ist einer. Sie ist der letzte Block, der wirklich Klimaschutz voranbringt, zusammen mit den kleinen Inselstaaten und den betroffenen ärmeren Staaten. Das ist so. Die Franzosen hatten bei den letzten Gipfeln sehr stark eine Führungsrolle innerhalb der EU reklamiert, als Deutschland sehr schwach war in dieser Hinsicht. Wir haben wirklich ein paar Schläferjahre hinter uns. Die USA sind ausgefallen. Die Chinesen sind sehr interessiert am Klimaschutz, tun auch viel. Da gibt es aber dieses Demokratiedilemma. Und ich bin zum Beispiel auch nicht bereit, die Demokratie zu opfern für irgendwelche Ziele und seien sie noch so her. Und da denke ich, gibt es zu Recht gute Vorbehalte gegen die Chinesen. Die versuchen, international eine Führungsrolle einzunehmen bei einem positiv besetzten Thema. Das ist Klimaschutz. Aber ich glaube, gerade wir Europäer dürfen ihnen da nicht das Feld überlassen.
Lassen Sie uns noch auf einen Staat zum Abschluss schauen, der wichtig ist, die USA, einer der großen Kohlendioxidemittenten weltweit. Und wir gucken natürlich da immer auf Donald Trump, den US-Präsidenten, der sagt, den Klimawandel gibt's überhaupt nicht und Kohlendioxid ist nicht schädlich und wir machen alle so weiter wie bisher. Nun tut sich natürlich unterhalb dieser Ebene der Trump-Administration eine ganze Menge. Wir haben die Bundesstaaten, die auch ein großes Maß an Autonomie, an Eigenständigkeit bei den Entscheidungen haben. Kalifornien zum Beispiel nimmt den Klimaschutz sehr ernst. Wo sehen Sie die USA bei der Debatte um den Klimaschutz?
Bald wieder dabei. Das glaube ich schon. Also selbst wenn Trump noch mal eine Periode kriegt, was ja nicht unwahrscheinlich ist, glaube ich, danach wird das sehr schnell wieder einen anderen Weg gehen. Die normative Kraft des Faktischen ist da einfach dahinter. Trump ist gewählt worden, stark auch in den Kohleregionen, weil er versprochen hat, ich mache die Kohle wieder stark. Seit Trump am Ruder ist, sind die großen Kohleunternehmen, ich glaube 5 davon, pleite gegangen. Warum? Weil ein Präsident das nicht leisten kann, wenn der Markt das nicht will. In USA ist das Fracking-Gas eine Alternative, die einfach lukrativer ist und zunehmend und sogar das Fracking-Gas verdrängend die Windkraft. Im gesamten zentralamerikanischen Raum, da wo Trump seine Wähler hat, ist Windkraft die mit Abstand billigste Energieform. Das begreifen die Leute. Und da werden Windräder gebaut und die Kohlegruben geschlossen. Da kann auch Trump nichts gegen machen. Das läuft. Deswegen ist die Klimabilanz der USA gar nicht so verheerend. Er macht sie mit Gewalt schlecht, weil er wirklich, also völlig abstruse Dinge im Klimaschutz, die USA zurückwirft, im ganzen Umweltschutz um 50 Jahre. Aber das wird keine Substanz haben.
Also wenige Tage vor dem UN-Klimagipfel in Madrid können wir doch ein bisschen optimistisch in die Zukunft schauen. Wir können die Welt retten.
Wie gesagt, die Welt sowieso. Das zentrale Problem für mich ist, dass wir eigentlich ja als Generation, auch die Generation meiner Eltern schon, immer nur eines wollten, nämlich, dass es unseren Kindern besser geht als uns. Aber das war offensichtlich ja immer nur der Gedanke an guten Job und gutes Einkommen, besser gehen, mehr Bildung vielleicht noch. Aber ich frage mich eben zunehmend, warum machen wir ihnen dann das Leben so schwer? Das Überleben, das ist jetzt wirklich ein zu hohes Wort, aber das Wohlleben. Warum gehen wir überhaupt nur das Risiko ein, dass wir ihnen so schlechte Startchancen geben? Weil in einer Welt, die 3-4 Grad wärmer ist und die ist im Bereich des Möglichen für ein Kind, das heute geboren wird, ist kein Stein mehr auf dem anderen. Das ist ein enormer Unterschied. Das haben wir jetzt ganz wenig beleuchtet, diese Facette. Der Unterschied zwischen einer Heiß- und einer Kaltzeit auf der Erde, also Vergletscherung und warm, ist im Durchschnitt im Globalen 5 Grad. Und wir reden hier über globale Durchschnittswerte von 4 Grad mehr. das macht deutlich, was das auslösen kann. Das ist kein Peanut und das heißt nicht, dass es im Sommer mehr Sonnenschutzcreme braucht, sondern das bedeutet, dass Kampf um Nahrungsmittel und Wasser einsetzen wird. Davor sollte man angesichts der Nickeligkeiten, die wir hier in Deutschland haben, nicht das Auge verschließen. Wir sind die Letzten, die es trifft. Wir sind in den gemäßigten Breiten, wundervolle Voraussetzungen von der Natur her. Wir haben das meiste Geld. Wir kriegen das hin.
Jede Menge zum Nachdenken. Werner Eckert, vielen Dank für diese spannende Stunde. Vielen Dank für Ihre Analyse heute Abend hier im Science Dome der Experimenta. Dankeschön.
Das war es, das klimazentrale Spezial der SWR Aktuell Korrespondententalk mit Werner Eckert und Moderator Andreas Bönisch, live aus Heilbronn. Nächste Woche ist alles wieder wie gewohnt. Werner und ich schnappen uns ein Thema und diskutieren drüber. Ich freue mich drauf. Bis dann.